Bon, wer hat das Zeichen für jetzt gegen die Türen? Aber ich nehme einmal die anderen her.
Hallo, dann
danke.
Es ist ja kein Honorar, das ist egal, ob wir gut oder sind oder nicht. Wir ziehen uns hier nichts ab. Also nicht so schlimm. Danke, wir müssen erstmal arbeiten.
So, meine Damen und Herren, da das eine Fachforum bereits begonnen hat, werden wir uns gleich anschließen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Fachforum Handwerk und Digitalisierung und freue mich, dass Sie sich für dieses Forum entschieden haben. Ich freue mich auch, dass wir den Fraktionsvorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Frank Kupfer, unter uns begrüßen können. Lieber Frank, schön, dass du hier bei uns in unserem Forum bist und wir freuen uns auch, dich als Mitdiskutanten zu haben, falls du eine Frage hast. Ja, meine Damen und Herren, ja, gerne einen Applaus. Wir möchten heute gemeinsam diskutieren zum Thema Handwerk und Digitalisierung, grob auch zu den Themen Tradition und Innovation. Wir möchten darüber reden, wie das Handwerk im 21. Jahrhundert sein muss, wie es sein kann, und zwar wie es sein kann, dass es auch im 21. Jahrhundert die Zukunft oder Zukunft goldenen Boden hat. Die Leitfragen konnten Sie auch schon in der Einladung lesen. Ist das Handwerk fit für die Zukunft? Mit wie viel Innovationspotenzial oder wie viel Innovationspotenzial steckt im Handwerk? Und welche Ideen gibt es, um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen? Ich freue mich, dass wir dieses Forum mit drei ausgewiesenen Experten diskutieren können und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Ganz in der Mitte, wir fangen mal in der Mitte an, ist der Roland Ermer. Roland Ermer ist Inhaber und Geschäftsführer der Bäckerei Ermer, ist ein Familienbetrieb mit über 80 Jahren Geschichte. Roland Ermer hat sich dem Bäckerhandwerk verschrieben und als Landesobermeister des Bäckerhandwerks in Sachsen ist er auch Lobbyist für unsere sächsischen Bäckereien. Und als Präsident des Sächsischen Handwerktages steht er der Dachorganisation des Handwerks im Freistaat Sachsen vor. Roland Ermer hat uns eine These heute mitgegeben: Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Das Handwerk steht vor seiner vielleicht größten Anpassung im Laufe der Geschichte. Verweigern ist für Zukunftsorientierung keine Option. Die sich bietenden Möglichkeiten nutzen, ist der Ausweg. Vielen Dank für die These. Schön, dass du, lieber Roland Ermer, heute bei uns bist. Dann darf ich in der Runde auch begrüßen den Tischlermeister Nico Deutschmann, geboren 1980 und nach dem Abitur und der Tischlerlehre und dem Meister sich dann selbstständig gemacht mit seiner Firma Die Meister Tischler und unter dem Motto Wir leben Holz fertigt er und seine 20 Mitarbeiter hochwertige Möbel, Inneneinrichtungen und Außenmöblierungen, die höchsten Qualitäts- und Designanforderungen genügen. Perfektion nach Maß heißt es bei Nico Deutschmann und seinem Team. Und es sind nicht nur die Hände, sondern es ist auch die 3D-CAD-CAM Software, die die Perfektion nach Maß möglich machen. Seine These: Ich liebe es, Tischler zu sein, weil ich es liebe, Dinge zu erschaffen. Digitalisierung ist dazu ein faszinierendes Werkzeug, aber eben nur ein Werkzeug, das wir lernen müssen, für uns zu nutzen. Wenn wir das verstehen, dann vergrößern wir in Zukunft unsere Freiheit im Denken und Handeln und erzeugen so ein größeres Maß an Lebensfreude. Herzlich willkommen, lieber Nico Deutschmann, hier bei uns. Software ist sein Thema. Herzlich willkommen, lieber Christfried Nikolaus, der studierte Germanist, managt seit 2016 die Public Relations and Public Affairs Abteilung bei der GK Software. Das vogtländische Unternehmen hat sich seit seiner Gründung vor 25 Jahren rasant entwickelt, mit mehr als 223.000 Installationen in über 40 Ländern ist die GK Software einer der wichtigsten Player im internationalen Markt, gerade für den Einzelhandel, für die Kassensysteme. Und seine These heute für unser Forum heißt: Handwerk hat digitalen Boden. Durch die Digitalisierung entstehen neue Geschäftsmodelle, von denen auch das Handwerk profitieren kann. Lieber Christfried Nikolaus, es freut mich, dass du auch gerade als Vogtländer hier bei uns heute zu Gast bist. Ja, als Erzgebirge, der im Vogtland arbeitet. Also du bist jetzt schon fast mit eingenordet hier bei uns. Also danke, dass du da bist und uns heute hier mit deinen Ideen zur Verfügung stehst. Ja, Sie sehen, dass wir hier so aufgebaut sind. Es ist nicht so eine typische Podiumsdiskussion, sondern ein bisschen ein anderes Format. Jeder Fachbesucher soll auch die Möglichkeit haben, hier mitsprechen zu können, hier mit ans Podium zu gehen und mitdiskutieren zu können. Da möchte ich Sie dann rechtlich gern danach dazu einladen. Zuerst hören wir aber drei Impulse von unseren drei Diskutanten. Und einen organisatorischen Hinweis möchte ich noch geben oder soll ich geben. Es werden Bildaufnahmen und Tonaufnahmen gemacht. Wer dies nicht möchte, müsste sozusagen das sagen, beziehungsweise dann vielleicht sich zu einem anderen Podium entscheiden. Aber hier werden auf jeden Fall Bild- und Tonaufnahmen gemacht. Das sollte ich sagen, das mache ich sehr gern. Aber nun, das Wort habt ihr drei. Der Roland Ermer beginnt.
Ja, digitale Revolution. Erstmal herzlich willkommen hier im Forum an alle. Das hat, glaube ich, ähnliche Auswirkungen wie die Dampfmaschine. Und auch damals hat Abhauen oder Verweigern nichts gebracht. Alle Bereiche sind betroffen, auch das Handwerk. Viele sehen darin hauptsächlich Gefahren. Ich sehe das nicht so. Es sind Chancen. Und wir müssen diese Chancen nützen. Es gibt viele Themen, wo die Digitalisierung auch im Handwerk aufschlägt. Virtuelle Realität als erstes Beispiel, da wird dann unser Fachmann natürlich bestimmt viel mehr dazu sagen können, aber eine Planung kann heute eben nicht mehr auf dem Reißbrett passieren, sondern mit einer 3D-Brille. Das verhindert aber nicht, dass man das als Handwerker tut oder dass man es nutzt. Es gibt eine reale Unterstützung in der digitalen Welt. Ich denke da zum Beispiel an Kfz-Mechaniker, die mit einer Datenbrille in den Motorraum gucken und wo, wenn der den Schraubenzieher an die falsche Stelle hält, die Brille sagt, falsche Schraube, nimm mal lieber die andere. Sowas gibt es schon. Ich glaube, auch sowas ist wirklich gar nicht schlecht. Das kann einem auch als Handwerker helfen, vielleicht mal ein anderes Fabrikat zu reparieren, als das, was man immer repariert hat. Bei der Automatisierung wird es extreme Veränderungen geben. Wir denken an unsere Elektriker mit ihren Smart-Home-Ansätzen. Aber ich brauche halt den Elektriker, der mir es einbaut, der mir es erklärt und der mir es wartet. Und ich bin so ein Kunde, ich kriege das dann irgendwann so hin, dass gar nichts mehr geht. Und dann brauche ich nur wieder, dass ich wenigstens Licht ankriege. Haushaltsroboter, die uns helfen werden oder denen, die den Haushalt machen müssen. Tragehilfen für schwere Berufe, die ja nur durch Sensortechnik und so weiter sich zurechtfinden im Betrieb. Auch das wird es geben. Bei der Arbeitsvorbereitung werden wir sehr viele Veränderungen haben. Keiner wird mehr mit einem Reißbrett dastehen und eine Zeichnung machen. Heute gibt es automatische Bemaßungssysteme. Die Handwerker sagen mir aber alle, das passt nie. Das muss man trotzdem kontrollieren. Aber ich glaube, da sind die Softwaremacher daran, dass das irgendwann vielleicht doch mal funktioniert. Auch die Arbeitsvorbereitung bis zum Online-Vertrieb hat extreme Veränderungen schon erfahren. Fertigungstechniken sowieso. 3D-Druck, auch bei uns im Lebensmittelhandwerk aufgeschlagen. Sie können sich heute schon Konfekte drucken lassen mit Ihrem Konterfei darauf. Also das geht alles schon. Aber es sind Sonderanfertigungen. Es wird nicht die Masse sein. Es werden neue Materialien eingeführt werden, ob das druckbarer Beton ist oder andere Materialien, die heute schon gedruckt werden können. Vielleicht kann ein Klempner sich einen 42-Grad-Bogen drucken lassen, den er irgendwann mal braucht, weil er ja mit 45 Grad da eben nicht um die Ecke kommt. All sowas wird passieren. All das sind aber Chancen, die wir ergreifen können. Es gibt natürlich auch sehr viele positive Möglichkeiten bei der digitalen Wertschöpfung. Wenn man als Handwerker zum Beispiel, Sie denken an einen Schuhmacher. Wer sich heute ein bisschen was Gescheites leisten will, der geht zum Schuhmacher seines Vertrauens. Es ist schön, wenn er den Fuß scannen kann und wenn er dann jemanden kennt, der die Sohle drucken oder fräsen kann. Positiv oder negativ ist ja erstmal egal. Das muss er nicht alles selber machen, er muss jemanden kennen, der es kann. Der Schuh rundherum, der wird aber handwerklich bleiben. Das ist ganz klar, aber er passt halt einfach besser. Und ich denke, das sind Möglichkeiten, die dem Handwerk durchaus in die Hände spielen, weil das kann ein Deichmann nicht und ein Industriebetrieb. Das heißt, unsere Stärke, unsere Kreativität, die Dynamik, die wir entwickeln, die Kundennähe, die einfach heute noch gefragt ist und auch unsere Flexibilität im Handwerk, das Know-how, wie man am Ende etwas herstellt und vor allen Dingen die Emotionalität der Produkte, die wird uns auch in der digitalisierten Welt unseren Platz in dieser Welt erhalten. Vielleicht ein kleines Beispiel bei mir aus dem Bäckerhandwerk, das kenne ich nur so ziemlich am besten. Der persönliche Kontakt, die Kundennähe, die ist nicht zu toppen. Und wenn jemand eine besondere Torte mit einer besonderen Aufschrift oder einem besonderen Dekor will, dann wird er in unseren Betrieb kommen. Er findet dort eine Verkäuferin und zwar keine imaginäre, sondern er findet halt eine und kann seine Sonderwünsche darbringen. Wir können es absprechen und wir müssen dann jemanden kennen, der uns das druckt oder herstellt oder wie auch immer. Und dafür braucht man gute Datennetze, nicht bloß im Download, sondern auch im Upload. Aber die Emotionalität und dass man sehen will, wie wird etwas gemacht, ich glaube, das wird uns als Handwerker retten und das ist für uns eine Chance, das auch wieder nach außen zu bringen. Gefahren gibt es natürlich auch. Ich möchte erinnern an selbstfahrende Autos. Was passiert, wenn ein Lieferfahrzeug selber fahren kann? Ich bestelle in einem virtuellen Supermarkt meine Produkte. Die werden irgendwann angeliefert, dann sagt mir mein Smartphone, jetzt kommt das Auto unten, ich gehe da runter, halte die App vor die Klappe, die geht offen und ich hole meinen Warenkorb raus. Jetzt ist die Herausforderung, wie sorge ich als Handwerker dafür, dass dort meine Brötchen drin sind und nicht die von einem Industriebetrieb. Das sind Herausforderungen, aber denen müssen wir uns stellen und dann müssen wir Konzepte entwickeln, wie wir das hinbekommen und ich denke auch die Emotionalität und dieses Leben des Handwerkes und dieses Erleben des Handwerkes, das ist eine gewisse Kultur. Und diese Kultur müssen wir auch unseren Kindern beibringen und dann werden wir das auch schaffen. Und insofern mein Credo, es sind nicht nur Gefahren, es sind ganz, ganz viele Chancen. Und die damit praktisch schon arbeiten, die können das, denke ich, viel, viel besser noch erklären als ich.
Ja, vielen Dank. Ja, die praktisch damit arbeiten, lieber Herr Deutschmann.
Ja.
Auf geht's.
Vielen Dank erstmal für den großen Rundumblick da. Und da möchte ich genau anknüpfen an die Emotionalität. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich Tischler geworden bin. Ich durfte das Handwerk kennenlernen, als ich in Österreich im Urlaub war mit meinen Eltern. Und wir waren auf dem Bauernhof und sie hatten eine Tischlerei dort. Und mich hat es einfach fasziniert, was sie dort hergestellt haben, was sie ins Leben gedacht haben und dann erstmal und dann auch ins Leben gebracht haben. Und das ist das, was mich an diesem Beruf und an diesem Berufsbild halt fasziniert hat. Und in meiner Jugend, ich habe nochmal nachgeschaut, ich darf mich den Digital Natives noch zuordnen, habe das Ganze, diese Digitalisierung natürlich mit einer anderen Leichtigkeit auch erfahren. Also am Anfang in meiner Jugend hatte ich totalen Spaß am Programmieren, aber ich habe dann halt den Tischlerberuf kennengelernt oder durfte das erleben und habe mich dann dafür entschieden, bin dann mit der Tischlerei in Berührung bekommen. Die ist natürlich noch sehr restriktiv damals gewesen und habe Computertechnik alles weggelassen und habe dann eigentlich erst mit der Gründung unserer Firma wieder den Rechner so richtig in die Hand genommen und mir einfach die Werkzeuge der Digitalisierung zu eigen gemacht. Und immer wenn wir wieder überlegt haben, wie wir besser werden können, was wir an unseren Produkten, an unserer Vorplanung verbessern können, haben wir halt auch überlegt, ob wir das digital uns vereinfachen können. Und so sind wir dann erst von normalen CAD-Zeichnungen, haben wir dann angefangen zu überlegen, so wenn ich die Lehre ansehe, da sollten wir alles mit der Hand zeichnen. Und irgendwann kam dann die Sache, dass man froh war, mit AutoCAD zu zeichnen. Und im Berufsalltag, aber mit den Produkten, die wir herstellen, und das knüpft an die Emotionalität, wir versuchen sehr hohe Qualität, aber sehr, sehr individuell auf die Kunden einzugehen. Also wir bauen immer Prototypen und Prototypen haben halt zu eigen, dass sie natürlich sehr schwer sind und wir sollten uns, wenn es produziert ist, sollte es auch den Vorstellungen der Kunden entsprechen. Und genau hier trifft natürlich die Digitalisierung oder spielt sie da zu 100% ihre Vorteile aus. Wir haben uns dann seit 2011 beschäftigen wir uns mit 3D-Konstruktionen, 3D-CAD-CAM, sozusagen, dass wir aus der Konstruktion dann auch automatische CNC-Programme generieren für unsere Maschine, um also nicht nur mehr Arbeit zu haben, sondern da auch wirklich einen Abfluss an Effizienz zu erzeugen. Das geht so weit, dass wir ganze Lebensräume entwickeln, auch mit unseren Innenarchitekten. Und so kommt das dann eins zu dem anderen, dass wir immer diese Kommunikation mit unseren Kunden versuchen zu verbessern, um einfach ein besseres Produkt zu erhalten. Und daran haben wir sehr viel Spaß, aber uns geht es maßgeblich um das Handwerk, um das, was zu schaffen. Und das freue ich mich, dass Herr Ermer das auch nochmal genauso ausgedrückt hat. Das ist ja genau die Chance. Also ich bin gar nicht immer so der Fan davon zu sagen, es müssen immer neue Geschäftsmodelle sein. Ich sage ganz einfach, ich will einfach mein Geschäftsmodell, nämlich die Tischlerei, stärken, hervorheben und das vielleicht auch mehr Menschen zugänglich machen, dass wir individuell ihre Lebensräume zum Beispiel ausgestalten können, weil wir mehr Effizienz haben, von der Vorbereitung bis in die Fertigung. Und wenn man einmal individuelle Lebensräume schaffen durfte und glückliche Augen, in glückliche Augen der Kunden sehen kann, das ist genau das Handwerk, was Herr Ermer gesprochen hat. Und dafür plädiere ich, dass das super und sehr, sehr gut miteinander harmoniert.
Dankeschön, Herr Deutschmann. Und jetzt geht sozusagen in Richtung eines Softwareanbieters. Lieber Herr Nikolaus, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, liebe Yvonne Magwas. Vielen Dank an die Vorredner, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, Handwerk hat digitalen Boden, habe ich jetzt einfach mal so formuliert. Ich denke, das Sprichwort, dass es goldenen Boden hat, das brauchen wir nicht weiter beleuchten. Und in meinem Spruch, der endet mit einem Modalverb, da steht kann, profitieren kann, man kann profitieren. Wenn man von etwas profitieren kann, heißt es, es ist also schon da. Bitte? Ja, ein bisschen näher, ne? Genau, das heißt, es ist also schon da. Dieser Prozess der Digitalisierung ist in vollem Gange. Das heißt, wir sind hier auf einer Welle oder im Zug, der fährt an uns hoffentlich nicht vorbei. Der kommt auf uns zu und wir sehen uns auf uns zulaufen, diesen Prozess, diesen Digitalisierungsprozess. Und der ist auch nicht mehr zu stoppen. Formuliere das mal ganz salopp, vielleicht drehen uns die Grünen noch einen Strom ab. Das könnte passieren, aber ich glaube es nicht. Aber ansonsten ist dieser Prozess wirklich nicht mehr zu stoppen. Und das heißt, wir müssen das für uns nutzen und wir haben heute das Wort Chancen schon ganz oft gehört. Ja, natürlich müssen wir von Chancen sprechen, aber Digitalisierung ist ja eben schon auch eine Realität, die wir für uns nutzbar machen müssen. Und wie machen wir diese Realität für uns nutzbar und wie bekommen wir auch das Denken? Und das ist ganz zentral bei Digitalisierung, das erleben wir im Projektgeschäft, das erleben wir im Bereich Industrie 4.0. Das Denken, die Bereitschaft ist ganz wichtig, dass die Leute bereit sind, Digitalisierung mitzugehen. Jetzt haben wir hier zwei gute Beispiele. Hier wird schon mitgegangen, der Herr Deutschmann hat es ganz toll gemacht. Ich war vorhin am Stand, habe mir die VR-Brille aufgesetzt. Wirklich ein grandioses Beispiel, muss man sagen. Aber es darf eben kein Schreckgespenst sein. Und ich glaube, wir sehen das manchmal noch, da gibt es Widerstände, da sagt man, ja, was bringt mir diese Digitalisierung? Und Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Digitalisierung, und ich habe es auch nochmal gesagt, bringt zum einen neue Geschäftsmodelle hervor, aber Digitalisierung als Innovation heißt ja auch, wir machen viele Dinge effizienter, wir machen sie besser. Und das müssen wir hier an der Stelle einfach nochmal im Hinterkopf behalten und wir müssen dieses Denken, dass es gut ist für uns. Und Digitalisierung ist gut, das sage ich, ohne Einschränkung, das müssen wir in die Köpfe bekommen. Und ich glaube, da müssen wir in Zukunft auch viel zeitiger anfangen, wie wir dieses Denken, dass das Unternehmertum erstens mal, was aus den Prozessen in der digitalisierten Welt auch weiter gefördert wird, wir denken an die Startups, das lässt sich wunderbar mit dem Handwerk verbinden. Das ist grandios, das sind grandiose Chancen, die sich hier ergeben, auch für das Handwerk. Und wir müssen das zusammenbringen und wir müssen das schon bei den Kleinsten in die Köpfe bringen, indem wir zeitig anfangen, über Digitalisierung zu reden, über Bildung im digitalen Raum. Wie wenden wir die Chancen der Digitalisierung an und wie tragen wir das quasi schon auch noch auf die nächste Unternehmergeneration dann heran, sodass es ein Selbstverständnis ist. Und das müssen wir hinbekommen. Und ich denke, hier ist auch die Politik gefragt, Wege zu schaffen, Vernetzung hinzubekommen zwischen den einzelnen Stellen, dass diese Digitalisierung eben auch für die nächste Generation schon das Natürlichste auf der Welt ist und für die bestehende Generation natürlich, so wie wir es hier in den guten Beispielen gesehen haben, einfach angewandt wird und dass wir verstehen, dass es uns allen nützt. Ganz wichtig. Und ich denke, da kommen wir hin.
Ihr Applaus, Herr Nikolaus. Also, vielen herzlichen Dank für diese drei kurze und knappen Statements mit den guten Aussagen dahinter. Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Sie gern auch einladen, hier mit ans Pult zu kommen und mitzudiskutieren. Sie haben dies gerade gehört. Wenn Sie eine Frage haben, dann möchte ich Sie ermuntern, aufzustehen und hier nach vorn zu kommen, kurz auch zu sagen, wer Sie sind und dann gern die Fragen an die jeweiligen Experten zu stellen. Und dann schaue ich mal in die Runde, ob es denn schon Mutige gibt, die erste Frage stellen. Wenn das nicht der Fall ist, dann mache ich mal den Eisbrecher hier. Herr Ermer, Sie hatten gesagt in Ihrem Statement, dass wir die Digitalisierung nutzen müssen, dass Sie vor allen Dingen auch in dem Bäckerhandwerk die Digitalisierung nutzen möchten. Wie weit ist es denn jetzt schon so bei Ihren sächsischen Kollegen auch? Ich sage jetzt mal, bei dem Bäckermeister in einer kleinen Gemeinde, da schaue ich mal zu mir in den ländlichen Raum im Vogtland, ist es da schon angekommen? Was tun Sie, dass die Digitalisierung auch kein Schreckgespenst ist?
Also es gibt ja über die Handwerkskammer bei uns gerade hier in Dresden ein tolles Zentrum, wo man sich selber informieren kann. Aber hier ist es wieder wie immer so. Man muss ein bisschen das Wild zum Jagen tragen. Also der eigene Antrieb, diese Chancen zu erkennen, der ist relativ gering. Man kann da in den Innungsversammlungen und so weiter sehr viel dazu tun. Und wir bieten auch bei unseren Fachschulen entsprechende Kurse an. Aber die Erkenntnis, dass man das nutzen kann, positiv nutzen kann, die setzt sich sehr schleppend durch. Gerade bei Betrieben, die vielleicht sagen, ich habe das schon immer so gemacht und das ist doch ganz klassisch, wie wir arbeiten. Arbeiten wir auch, aber trotzdem schließt es ja nicht aus, die neuen Medien oder die neuen Geschichten zu nutzen. Und manche denken heute, ich habe einen Fax und das ist nur modern genug und das langt. Aber das langt halt irgendwann nicht mehr. Ich will aber ein kleines bisschen Wasser an den Wein gießen, weil Sie sagen, uneingeschränkt ist das für uns alle gut. Ich sehe Probleme zum Beispiel, Digitalisierung im Büro. Also das hat noch nicht viel Entspannung gebracht. Weil oft ist es so, dass ich mir sage, ich drucke mir lieber die Rechnung trotzdem aus, die ich elektronisch gekriegt habe, weil die Anforderung an die Abspeicherung, also an die Lesbarkeit innerhalb von 10 Jahren, weiß ich gar nicht, wer mir die so richtig erfüllen soll und kann. Vor allem kostet das auch ein Schweinegeld. Und viele andere Sachen, die man online melden soll, dann klappt das mit der Meldung nicht, dann muss man es doch wieder mit Papier machen, also macht man es im Prinzip noch doppelt. Also ich glaube, dort sind im Augenblick noch sehr, sehr große Reserven drin, aber Angekommen ist sie bei vielen Betrieben. Und ich bedauere heute niemanden mehr, der mit einer Überweisung zur Bank rennt. Das ist ja so eins der besten Beispiele. Aber trotzdem kenne ich noch viele, die sagen, es ist mir alles viel zu unsicher. Und wie ist das mit der Datensicherheit? Und wenn die mir mein Konto leerräumen, dann sage ich, hast viel zu wenig drauf, macht doch keiner. Aber letzten Endes ist das wirklich ein Problem. Wir müssen an die Köpfe, wir müssen in die Köpfe. Und ich glaube, da sind einfach gerade die nächsten Generationen, auch unsere Kinder, gefragt, dass sie hier diese Scheu davor verlieren. Weil, wie ich schon sagte, weglaufen hilft nie, Maschinenstürmerei bringt nichts. Und man ist einfach schneller, man ist besser, wenn man die Probleme nimmt und wenn man sie ja versucht mitzugestalten.
Ein Applaus für Herrn Ermer. Ja. Aber Herr Ermer, ich muss sozusagen noch mal ein bisschen in die Tiefe bohren, weil es muss ja sozusagen bei dem kleinen Handwerksbäcker oder bei dem Bäckermeister in diesem kleinen Ort auch ankommen, dass es für ihn eine Chance ist. Und da ist aber schon dann auch die Innung gefragt. Da sind also alle gefragt, aber vor allen Dingen auch, nehme ich mal an, der Berufsstand so auch selbst.
Ja, selbstverständlich, wir tun da schon viel, aber ja, Sie können ja keine Pflicht machen. Also ein Gurt angeschnallt hat sich ja der deutsche Autofahrer erst, nachdem er es musste. Und eine Digitalisierungspflicht sehe ich halt im Augenblick nie. Also das ist schon schwierig, die Chancen denn immer wieder zu erklären und auch die Gefahren, wenn man nicht darauf ja eingeht. Das machen wir. Also das machen wir wirklich viel und da ist unsere Landesinnung mit unserem Personal wirklich auch spitze, das klappt schon. Aber wie gesagt, es gibt heute noch viele, die sagen, ich will das nicht per E-Mail, ich will eine Schneckenpost. Und da ist dann schwierig reinzukommen.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Astrid Modrag. Ich komme aus Glauchau und vertrete dort die Wirtschaftsförderung in Glauchau. Und wir haben uns natürlich auch mit dem Thema Digitalisierung für unsere Unternehmen schon befasst. Insbesondere, weil Sie es gerade angesprochen haben, die elektronische Rechnung. Ne? Da wird ja nicht nur von der einen Seite Druck ausgeübt, weil es wird automatisch über die Finanzämter dann sicherlich auch mal ein, nicht bloß der Wunsch, sondern auch die Pflicht dazu eben kommen, dass sie diese Daten alle elektronisch übergeben und dann macht es natürlich an der Stelle auch Sinn, dass sie schon elektronisch erfasst haben. Also insofern denke ich, wird dem alles schon auch Vorrang gegeben. Was bei mir allerdings ankommt, ist, dass wir nicht hier ein Abschätzen haben zwischen entweder oder, sondern eher sowohl als auch. Und da komme ich nochmal auf das Thema, dass wir, denke ich, nicht nur so die Brille der totalen Digitalisierung aufsetzen sollten, sondern auch speziell in die vom Handwerk, wie das Wort schon sagt, geprägten Tätigkeiten gehen. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass wir eine Art Arche Noah, unsere geistigen Fähigkeiten und Fertigkeiten uns bauen, gemeinsam, weil ich befürchte, dass mit diesem Fokus auf die Digitalisierung alles das, was wir uns über Jahrzehnte, Jahrhunderte erschaffen haben, an Erfahrungen, an eben Fähigkeiten und Fertigkeiten in diesem ganzen Tun verloren gehen. Das wäre nicht nur schade, sondern verheerend, weil das ein kulturelles Erbe ist, das wir jetzt auch die Verpflichtung haben, weiterzutragen. Na? Da wünsche ich mir eigentlich etwas, wo das auch aufgefangen wird und dazu kommt aus meiner Sicht, wir haben es vorhin schon mal kurz diskutiert, Herr Nikolaus und ich, das Thema der Werte. Wenn wir bestimmte Tätigkeiten und bestimmte Prozesse digitalen Themen überlassen, dann werden wir als Menschen sicherlich Freiraum bekommen für Aufgaben, denen wir uns bisher nicht widmen konnten. Das bedeutet aber auch, dass wir im Vorhinein klären sollten, wer oder was wollen wir denn in Zukunft sein? Das ist die Grundlage dessen, weil wir dann ganz klar abspalten können, dieses und jenes übergeben wir an andere und geben wir ab. Aber das, was uns ausmacht, uns Menschen, was uns auch besonders macht und menschlich, das behalten wir bei uns und das wollen wir auch führen und ausbauen. Und das wäre mir in dieser Diskussion wichtig, weil ich denke, es ist an beiden Stellen bisher in dieser Digitalisierungsdiskussion zu kurz gekommen.
Herzlichen Dank für Ihre Anmerkung. Ich habe auch schon gleich zwei Antwortgeber darauf. Ja. Herr Nikolaus als Erster und dann Herr Deutschmann.
Genau, ja, erstmal vielen Dank für das Statement. Also ich denke, was man nochmal klarstellen sollte, ist, dass Digitalisierung nicht Automatisierung bedeutet in jedem Fall. Denn ich glaube, ein großer Teil dieser Ängste, die hier zum Teil auch geschürt werden, rührt davon her, dass man sagt, ja, das ersetzt uns doch. Und das haben Sie auch nochmals gesagt, das haben Sie auch schon gesagt. Es ersetzt uns nicht, es ergänzt uns. Digitalisierung ist ein Prozess, der uns hilft, besser zu sein, besser zu werden. Aber das ist kein Prozess, der uns ersetzen soll. Ob er das kann, da können wir auch nochmal diskutieren, sehr gern, ja. Aber er soll uns ergänzen. Ne? Er soll eben Prozessstabilität bringen, wenn wir auf bestimmte Sachen gehen. Im Büro, Sie haben es schon angesprochen, und ich kann Ihnen versprechen, das kommt noch. Das kommt und es wird auch so gut werden, dass es dann funktioniert im Büro. Das ist ganz klar. Aber wir müssen uns eben nochmal bewusst werden, dass Digitalisierung eben nicht Automatisierung ist. Und Digitalisierung ist ein Prozess, der uns an der Stelle ergänzt und eben hilfreich ist. Und deswegen sage ich, es ist was Positives, es ist etwas Gutes, weil es uns hilft, auch besser zu werden. Und natürlich gibt es dann eben andere Geschäftsmodelle etc., die sich daraus ergeben. Ja, das können wir bestimmt gleich nochmal diskutieren, aber wie gesagt, Ergänzung.
Ja, das mit der Automatisierung, das ist wirklich ein schönes Thema. Ich habe das live bei uns in der Firma erlebt, weil ich ja also ziemlich technikaffin bin und das Berufsbild ganz toll finde, bin ich also immer so vorgeprescht. Und als wir dann 2011 uns also für die neue Software entschieden haben, da war ich dann vor unseren Mitarbeitern, habe ich dann gedacht, du musst denen ja auch mal ein bisschen was erzählen, warum du jetzt so eine teure Software kaufst, was hast du denn damit eigentlich vor? Dann habe ich mich da hingestellt und habe denen erzählt von Automatisierung und was das so alles Tolles bringt. Und es waren aber dann gar nicht so viele begeistert, so wie ich mir das eigentlich so vorgestellt habe. So richtig begriffen habe ich das auch wirklich erst später. Also wir haben zum Beispiel auch einen Mitarbeiter, der hatte dann gekündigt, hat sich dann weiterentwickeln wollen, weil er sich vorgestellt hat, dass er bei uns im Unternehmen dann keinen Platz mehr hat. Komischerweise war das gerade ein Mitarbeiter, auf den ich genau gezählt habe, den ich eigentlich genau dafür haben wollte, der auch recht technikaffin ist, auch eine sehr gute CNC bedienen kann, und den hatte ich mir genau als Schlüsselmitarbeiter vorgestellt, der die neue Software einführt und dann auch an die CNC anpasst. Und ich kann auch aus heutiger Sicht sagen, der Prozess ist bei uns immer noch nicht vorbei, also es ist sehr lang. Aber bis ich dann wirklich begriffen habe, dass wir von verschiedenen Sichtweisen ausgehen, das hat ein bisschen gedauert. Also bei mir heißt Automatisierung das, ich möchte nicht meine Mitarbeiter ersetzen, sondern automatisieren bedeutet für mich, ich möchte die schweren Tätigkeiten und die monotonen Tätigkeiten automatisieren. Das heißt bei uns, wir fertigen Schränke, dazu haben wir schwere Platten zu tragen, zu sägen, auf die CNC zu legen, abzubohren. Das sind aber stupide, monotone Arbeiten, die mich als technikaffiner Tischler begeistern, wenn ich die CNC sehe. Aber als Tischler begeistern sie mich halt nicht, sondern als Tischler möchte ich mit Furnier, möchte ich mit Vollholz arbeiten, möchte ich meine Kunden einladen, mit denen, wenn wir Schränke bauen, mit denen das Furnierbild besprechen, möchte was ganz Individuelles für sie schaffen. Also einen Furnierstamm zu nehmen, auseinanderzunehmen, ein Bild entstehen zu lassen und ganz individuell was zu erstellen. Und das ist für mich die Automatisierung. Und was der Herr Nikolaus so spaßig meinte, ich sehe eben genau, dass wir den Menschen, wir sollten noch nicht mal probieren, den zu ersetzen, sondern ich möchte genau, dass der Mensch, dass wir Menschen bleiben, miteinander bleiben. Der Mensch hat auch was ganz Fantastisches, das ist nämlich die Kreativität. Und ich bin mir ziemlich sicher und ich hoffe es aber auch, dass das nicht digitalisiert werden kann. Und die Digitalisierung für uns hilft uns, dass wir wieder mehr Menschlichkeit auch leben können. Also zum Beispiel auch mit unseren Kunden. Wenn ich also Prozesse vereinfache, dann habe ich wieder Zeit, mich mit meinem Kunden viel intensiver zu beschäftigen. Und dass ich sonst Sachen, also wir nehmen es nur mal ein ganz einfaches Beispiel, Notizen führen oder Bilder, Fotos machen vom Aufmaß. Das hilft uns so stark und die Kommunikation zu vereinfachen, bis dann auch zum Mitarbeiter, also nicht nur den Kunden. Und deshalb, das zahlt alles auf das Konto. Und ich denke, da brauchen wir ein bisschen mehr Leichtigkeit in dem ganzen Umgang.
Mir ging es jetzt trotzdem nochmal um die Bewahrung der Fähigkeiten und der Fertigkeiten.
Ja, da sage ich sehr gern was dazu. Also ich glaube, wir haben ja schon zu viele Fehler in dieser Richtung gemacht. Als wir die Meister abgeschafft haben, also wir waren es ja nicht, es war ja mal ausnahmsweise die SPD, dann ist uns das ja schon auf die Füße gefallen. Und jede Generation, die etwas nicht mehr lernt, kann es auch nicht mehr weitergeben. Und deswegen geht Wissen verloren. Aber in der heutigen Zeit, wenn ich unsere Landesverbände angucke, passiert sowas, glaube ich, nicht mehr. Die Landesinnungen sind heute mit ihren Schulen so gut, dass die wissen, worauf es ankommt. Und der Herr Kunze sitzt da hinten, der ist Dachdecker Landesobermeister. Da weiß ich zum Beispiel, dass es beim Schiefer so eine Sachen gibt. Da können Sie in der Maschine sagen, schneide mal aus diesem Block jetzt 10 Schindeln und die kommen aufs Dach. Wenn der Block falsch rumliegt, das hört er am Klang, wie rum der liegen muss, wie der spaltet, dann hält der Schiefer nicht. Und wenn er aber weiß, wenn er sich den anguckt und sagt, den hacke ich jetzt so, das weiß der einfach, dann hält der. Und wenn man diese Fertigkeiten verliert, dann kriegt man halt industrielles Zeug und das ist dann eben sowas. Oder im Lebensmittelbereich, wenn Sie für 1,50 Euro einen Huhn kaufen wollen, dann ist das Hundefutterpreis und dann werden Sie über das Hundefutter kriegen. Und wenn Sie aber den Handwerker haben und kennen, der eben den Teig anfasst und der weiß, was da passiert, dann wird die Qualität am Ende eine andere sein. Und ich glaube, das wird uns helfen, auch diese Fähigkeiten zu erhalten. Und ob das der Herr Deutschmann ist oder ich oder alle anderen Handwerker, die hier sitzen, wir brennen ja für diese Tätigkeiten. Wenn man das nicht tut, dann kriegt man aber auch keinen Burnout, dann haben die halt nicht mal geglimmt vorher, also da können die auch nicht ausbrennen. Und insofern denke ich, ist das die Chance auch für die Zukunft, dass wir das den nächsten Generationen auch weitergeben können, dieses Erleben mit der Hand was zu tun. Und die Kunden haben das Erleben, das zu sehen, wie der das da macht oder die Dame das da macht. Meine Tochter ist Konditorin, wenn die da irgendeine Rose macht, da denke ich mir, da staune ich. Und das ist einfach klasse. Und wenn man sowas sieht und sowas zeigt, dann kann da ein Programmierer machen, was er will. Da wird da jede Rose gleich aussehen aus dem 3D-Drucker, aber die hat die Seele der Frau oder des Mannes nicht, die gemacht hat. Und das wird uns helfen, diese Fertigkeiten zu erhalten.
Es ist halt auch bei uns so ein, dadurch, dass wir unser Unternehmen halt ein Stück weit moderner ausgerichtet haben oder ja, es einfach so gekommen ist, haben wir aktuell zum Beispiel 37 Bewerbungen für Lehrlinge. Und das in einer Umgebung, wo die meisten sagen, es gibt zu wenig Auszubildende, haben wir da ein tolles Pfund, aus dem wir jedes Jahr schöpfen können. Und das sind oftmals auch Abiturienten, die zu uns kommen oder sind auch welche dabei, die danach erwägen, nochmal zu studieren, weiterzugehen. Aber wir haben jetzt auch im letzten Lehrjahr es geschafft, die auszubilden oder einen zu halten, der noch die Chance hätte, Musik zu studieren, wo die Eltern ihm noch das Musikstudium jetzt nach der Tischlerlehre finanzieren würden. Aber er ist einfach bei uns geblieben, weil er gesagt hat, mir gefällt es sehr gut und mir gefällt auch das Handwerk. Also deshalb sage ich eben genau, wir schaffen es sozusagen auch mit den Jungen zu sprechen, weil wir ein Stück weit moderner aufgestellt sind und sprechen die direkt an und sprechen das Interesse direkt an. Und ich glaube, das ist doch das, was Sie eigentlich wünschen. Und ich würde so sagen, wir tun es.
Also die Herausforderung dann auch für zukünftige Ausbildung ist nicht nur die reine Digitalisierung oder das, also der zukünftige Tischler muss kein Informatikstudent sein, sondern trotzdem auch das Handwerk noch mit. Weil das ist ja auch mal die Frage, was ist die Herausforderung in Zukunft für eine ordentliche Ausbildung?
Der Tischler, der ideale Tischler ist ein Idealist und das ist ein Tischler. Der wird auch kein Informatiker sein. Und muss er auch nicht. Und ich möchte ja genau durch die Digitalisierung schaffen, dass wir wieder zu unserem ursprünglichen Handwerk kommen. Und dass wir nicht dastehen und eine Spanplatte sägen und irgendwie damit unser Geld verdienen, sondern ich möchte ja genau, dass wir unser ursprüngliches Handwerk wieder ausführen. Und das tun wir eben gerade und kommunizieren das nach außen und dadurch haben wir auch so eine hohe Resonanz, was die Ausbildung angeht. Ja.
Schönen guten Abend, ich bin Andreas Kunert. Ich höre eine ganze Weile hier zu. Digitalisierung bedeutet im Handwerk meiner Ordnung nach eine extrem große Hilfe. Es wird bei mir ein dachtiger Meister sicher digitalisiert, mit iPad rumrennen oder wir haben zum Beispiel große Druckmaschinen gekauft, also sprich Druckpressen für die Abkantung von Mauerabdeckung, also nur eine Hilfe. Also wir tun millimetergenaues Abtrennen mit 180 Tonnen und meine Jungs draußen, die das draußen bauen müssen, auf dem Baustellen Frankfurt, sonst wo, die machen jetzt Millimeter kerzengerade, können die jetzt Mauerabdeckung machen, was du mit der Abkante nicht konntest. Alles CC gesteuert, der Meister sitzt in der, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil einige haben ja schon die Runde verlassen, das weiß langweilig wird, muss ich sagen, was wir hören. Also wir dürfen nicht vergessen, unser Handwerk ist Handwerk und davon leben wir. Da wird ein Bäcker genauso, ein Tischler, aber es wird nie so sein, und da bin ich froh darüber, dass die Digitalisierung uns das Handwerk ersetzt. Der Schiefer, der kann zwar mit dem Druckluft nachher drauf geschossen werden, aber er muss zurechtgehackt werden, das kann kein Computer. Und deswegen brauchen wir alle keine Angst haben, das soll eine Hilfe sein. Ich habe im Büro 13 Meister und wie gesagt, wir haben Krantechnik, MK80, der ist total Hydraulik, der macht 40 Meter hoch, 45 Meter rüber und tut 1,9 Tonnen heben. Ja, und der braucht Computer drin. Aber die Mitarbeiter, die das Material dann bekommen, die nicht mehr hucken müssen, die müssen das verschweißen. Und da haben wir mit Schweißautomaten alles probiert. Kleinstflächen von 200 Quadratmeter kannst du nicht mit den Automaten schweißen. Also deswegen sage ich, riesengroße Aufgabe. Ich habe meinen Sohn einen großen Teil meiner Firma übergeben, der hat noch viel, der rennt ja nur noch mit Computer rum. Und das ist auch richtig so. Und ist auch wichtig, gerade wir lernen es, also wir müssen den Lehrlingen beibringen, dass wir nicht irgendwie altes Handwerk, sondern dass wir hoch modernisiert sind. Ich zum Beispiel fahre mit Lamborghini in die Berufsschule und da gucke ich, ich könnte doch nicht mit der Berufsschule, gerade mit Lamborghini in die Berufsschule fahren. Denn eins ist Fakt, immer noch in Deutschland und jetzt, gerade jetzt, hat das Handwerk goldenen Boden. Ich habe zwei Hubschrauber, ich fliege auf meinen Baustellen mit einem Hubschrauber. Das ist einer der wenigen, aber wir arbeiten, wie gesagt, mit 150 Leuten. Ich bin schnell überall und ich bin auch stolz auf. Und ihr lacht drüber, wie schnell bekommt man Lehrlinge ran. Weil als Lehrling heutzutage sagst du, entweder du machst ganz klein, 3-4-Mann-Betrieb, bist du jeden Abend bei deiner Frau und kannst Familie machen. Oder du möchtest eben ein Mittelständler werden mit 20, 30 Leuten, dann bist du viel unterwegs, hast gutes Geld, musst aber Stress machen. Oder du kannst sogar auf ganz großen, wie ich es mache, möchtest eben Multikulti werden und dann machst du eben mit 150 Leuten, bist nie zu Hause, verlierst zwei Frauen, aber das Kohle und das Gleiche.
Lamborghini und dafür zwei Hubschrauber.
Das muss man so sagen. Also wie gesagt, das Handwerk ist das Goldeste, was es gibt. Und wir können darauf stolz sein in Deutschland, dass wir sowas haben. Und ich bin der Landesinnungsmeister von Sachsen. Ich bin für meine Offenheit bekannt. Mir tut es bis leid, wenn hier Leute gehen, da ist langweilen. Und das darf nicht sein. Das wollte ich bloß mal sagen.
Sehr gut. Vielen Dank für das Plädoyer.
Ja, vielen Dank für die, ja, jetzt verkneife ich mir noch einen kleinen Kommentar, ich denke, alles gut, sehr gut. Nee, das ist natürlich schon ein sehr gutes Statement in unsere Richtung oder auch in meine Richtung. Was ich vielleicht noch mit auf den Weg geben möchte ist, und es geht ja auch um Politik, wir sind hier im politischen Raum, und das habe ich eingangs auch schon gesagt, es geht auch darum, dass wir in Geist schaffen. Sie sind jetzt alle schon gute Beispiele, wie das funktionieren kann, Digitalisierung im Handwerk. Und ich habe ja auch gesagt, Digitalisierung ist nicht gleich Automatisierung. Also es heißt ja, Sie können sich, Sie haben die Zeit, sich auf Ihre Stärken zu konzentrieren. Dafür ist es ja auch da. Sie kommen besser zum Kunden, der Kunde kommt besser zu Ihnen. Das ist wunderbar, das ist alles schön. Ich glaube, das haben auch viele schon verstanden. Ich denke aber, es hat eben noch nicht jeder verstanden. Und da müssen wir ansetzen. Wir werden das sicherlich nicht schaffen, jetzt in einer Welle zu sagen, ja, jetzt kommt alle her, digitalisiert, hier habt ihr ein paar tolle, hier habt ihr neue Technik, die Innovation für die Technik kommt von der Uni. Nein, wir müssen es, glaube ich, auch schaffen, und das muss auch die Politik ein Stück weit leisten, dieses Denken in die Köpfe schon der Jüngsten zu bringen. Und das geht natürlich über die Schulen, unter anderem über die Gymnasien, über die Oberschulen, über die Berufsschulen. Das sehe ich auch ganz klar dort gefragt, dass man es schafft, dass auch die Schüler schon digital arbeiten, dass sie eben nicht nur ein Handy in der Hand haben und sagen, Mensch, ich kann eine schöne WhatsApp schreiben und Mutti ruft jetzt irgendwie Mittag um 12 zum Mittagessen nach Hause. Das ist nicht Digitalisierung, sondern man muss verstehen. Und ich glaube auch die Schüler, Oberschüler, vielleicht sogar die Grundschüler, ja, und die müssen alle verstehen, wozu ist es gut, welchen Nutzen hat das. Und das müssen wir in die, das müssen wir noch stärker in die Köpfe bringen. Da müssen sicherlich die Lehrpläne ein bisschen angepasst werden und da muss natürlich auch das, der Unterricht so angepasst werden, dass das passt, dass man sich dort ergänzt, eben durch digitale Inhalte.
Und die Ausstattung in den Schulen wahrscheinlich.
Und natürlich auch die Ausstattung. Ne? Es ist eben auch ein Teil davon. Und ich denke, das werden wir in Zukunft noch viel stärker brauchen. Und dann schaffen wir es auch, und das will ich auch nochmal sagen, uns in Sachsen hier an die Spitze der Digitalisierung zu setzen und hier dort auch Vorbild in Deutschland zu werden.
Ich hatte auch vielleicht nochmal einen neuen Aspekt einzubringen. Wir müssen aufpassen, dass wir durch die Digitalisierung, durch die kommerzielle Nutzung von digitalen Medien nicht eine zu eingeschränkte Gesellschaft werden. Worauf will ich hinaus? Denken Sie heute an die vernetzten Geräte. Ihr Kühlschrank sagt Ihnen, Milch ist alle, ich bestelle neue. Das macht der ganz alleine, braucht der sie gar nicht. Welche Milch bestellt er denn jetzt? Die vom Biobauern um die Ecke? Die von dem Supermarkt, der vielleicht das Programm des Kühlschrankes bezahlt hat? Wir müssen also auch gucken, dass wir den Menschen diese Sehnsucht nach individuellen Produkten, nach dem Erlebnis mal was Neues zu probieren, auch lassen. Und es kann natürlich auch schnell gehen, dass durch zu viel Digitalisierung, zu viel Automatisierung, die wir eigentlich nicht wollen, sich da Abläufe einschleichen, dass man das Individuelle gar nicht mehr vermisst. Das wäre natürlich ein Riesenproblem, gerade für uns als Handwerk. Und hier sind natürlich das Elternhaus, die Bildung von Anfang an gefragt, wie man das hinbekommt, dass eben das als Unterstützung gesehen wird, aber nicht als Vereinfachung des Lebens. Und das wäre für uns auch wieder eine Gefahr. Und hier sind wir natürlich alle gefordert, dagegen anzugehen.
Kreativität das ist, denke ich, eben wichtig. Auch zu genau. erhalten und nicht eine digitale Demenz hinzugeben, wie ja immer der Schlagwort in dem Bereich auch ist.
Ja, vielen Dank. Also ich denke auch, dass Digitalisierung hier in gewisser Weise eine Kreativität noch fördert. Und das, was ich schon mal gesagt habe, dieses sich besinnen auf die eigenen Stärken. Ich denke, das kommt bei vielen durch. Und gerade im Handwerk sehe ich das ja. Ich meine, Herr Deutschmann, Sie haben es ja auch gemacht. Sie haben sich ja auf Ihre Stärken besonnen. Sie haben jetzt eine CNC-Fräse, nehme ich mal an, und alles in Ihrem Betrieb dort eingeführt. Und wir sehen es ja auch bei kleineren Handwerksbetrieben. Ja, in irgendeiner Stadt, dann haben wir jetzt ein Männerbarbier. Da kommen jetzt keine Frauen mehr hin. Der hat sich gesagt, Mensch, ich kann das besonders gut. Der macht das, der vertreibt das alles schön übers Internet und auf Facebook und wunderbar, alle interagieren, alle finden es gut. Und er hat eben seine Nische hier gefunden. Das ist auch ein Nebenprodukt von Digitalisierung, weil es hier dazu geführt hat, eben Kreativität auch anzuheizen. Weil in einer Welt, in der alle Informationen permanent verfügbar sind, und das ist auch ein Effekt von Digitalisierung, muss man es ja schaffen, seinen Kunden zu erreichen. Und man muss vor dem Kunden ja auch irgendwo durch ein Alleinstellungsmerkmal glänzen. Und das, denke ich, das fördert hier an der Stelle eben auch die Kreativität. Und da ist Digitalisierung auch ein Treiber von Kreativität an der Stelle.
Trotzdem bedarf es aber auch weiterhin des Menschen, der diese Kreativität ein wenig auch noch anstupst. Und es ist ja gerade im Handwerk, gerade was Bäcker oder auch Tischler, die Beispiele, die wir hier vorne haben, auch noch ausschlaggebend. Ich schaue in die Runde. Gibt es denn weitere Mitdiskutanten hier bei uns am Tisch? Scheuen Sie sich nicht.
Also einerseits finde ich merke am Tisch noch ganz viel Angst vor dieser Vollautomatisierung und der Sorge, dass man damit seine Identität verliert. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass viele unserer Nachnamen sozusagen Berufe, Schuster, Müller, Meier und so weiter, also dass der Beruf ganz viel früher mit Identität zu tun hatte oder das auch noch hat. Und wenn wir jetzt mal die Zukunft so weiterspinnen, was könnten wir alles automatisieren? Wir könnten komplette Felder von Automaten bewirtschaften lassen. Am Ende kommt da hinten ein Brot raus. Wir könnten uns völlig autark versorgen. Wir hätten vielleicht viel mehr Freizeit und hätten dann vielleicht, könnten das als Hobby betreiben, einen Tisch zu bauen für Freunde oder ein tolles Brot zu backen oder was auch immer. Also vielleicht sollte man auch so vielleicht so positive Zukunftsvisionen entwickeln. Also auch Science Fiction finde ich immer, die haben häufig so ein negatives Zukunftsszenario. Selten denken wir positiv über halt die Vorteile von Vollautomatisierung auch nach.
Ja, das ist richtig. Ich denke, wir dürfen uns nur nicht zum Sklaven der Maschinen machen. Das ist da genau der entscheidende Punkt für mich. Und ist ja immer die Frage momentan, also wenn wir jetzt in die Zukunft gucken und schauen uns die Vollautomatisierung an, genau, was tun wir dann mit der Freizeit oder haben wir dann nicht doch Bock, wieder was zu tun? Also ich bin, wenn das alles vernünftig gesellschaftlich auch geregelt ist, dass eben alle dann mitgenommen sind und dass wir alle daran Spaß haben an der Vollautomatisierung, dann ist es ja genau für mich, dass die Maschinen für uns arbeiten und dann finde ich das genau richtig. Momentan ist es bei mir so, dass wir halt auch wahnsinnigen Spaß an dem Beruf einfach haben und für uns sich das Berufsbild ein Stück weit wandelt, dass wir halt sagen, die Maschinen können uns gewisse Arbeiten abnehmen. Dafür gehen wir aber als Tischler ins Büro. Also wir haben es ja bei uns alleine in der Firma geschafft, dass 50% der Mitarbeiter im Büro sitzen für eine Tischlerei. Also wenn Leute bei uns vorbeikommen, die fragen, ob wir ein Softwareunternehmen sind. Und die besten Konstrukteure, die wir halt haben, das sind Tischler. Die haben einfach den Beruf gelernt und die wissen auch die müssen beim Konstruieren einfach wissen, was mal später zu tun ist. Und die Maschine, die arbeitet halt gerne ab, aber dort wandelt sich einfach unser Berufsbild auch in das Positive, gibt mehr Freiheit, gibt mehr Modernität und wie gesagt, da will ich gar kein Angstbild schaffen, bin ich bei Ihnen, können wir gerne drüber nachdenken, aber wir müssen das in voller Gänze dann einfach auch mit erspinnen.
Ja, gerade das Themenfeld Arbeit der Zukunft oder Zukunft der Arbeit, das bedingt ja unwahrscheinlich viele Maßnahmen auch in der Gesellschaft. Wie wird Gesellschaft finanziert? Welches Einkommen wird dann erzielt, wenn einer nicht mehr arbeiten muss oder wenn man die Arbeit nicht mehr braucht? Wie wird das Gemeinwesen finanziert, das Sozialsystem? Also das sind ja dann Fragen, die sich auftun, die gehen ja wirklich ins ganz Extreme ein. Aber ich glaube, das ist noch eine Weile hin. Die Automatisierung halte ich für ganz wichtig für ja relativ langweilige Tätigkeiten. Also wenn Sie bei uns 8000 Semmeln brauchen, brauchen Sie erstmal 8000 runde Kugeln. Aus dem Teig. Die Kugeln kann die Maschine machen. Aber das Brötchen mit der Hand aufarbeiten, das würde ich mir wieder nie wegnehmen lassen, weil so ein Brötchen kann eben keine Maschine. Die klebt da fest, die Hand nicht. Und solange wir also nicht so weit sind, dass wir sagen, wir können die Gesellschaft der Zukunft ganz anders aufstellen, sehe ich diese Möglichkeit noch nicht, die Sie geschildert haben. Aber dass die irgendwann kommt, nach uns, 2-3 Generationen weiter, das kann durchaus möglich sein, ganz klar. Aber da gehören auch ganz viele Entwicklungen dazu.
Schönen guten Abend. Ich hätte mal eine Frage nach den Lehrlingen. Das heißt also, bei den Schülern gibt es ja die Lehrlinge, die technikaffin sind. Es gibt aber auch logischerweise Schüler, die mit der Technik nie so viel am Hut haben. Wie stellen Sie sich einen idealen Lehrling vor und könnten Sie sich auch einen Lehrling vorstellen, der Hauptschüler ist?
So, ich glaube, das ist die klassische Frage an den Tischler und den Bäckermeister.
Genau, also bei uns sind alle herzlich willkommen, die super motiviert sind, die einfach Bock auf den Beruf des Tischlers haben. Die sind bei uns willkommen. Natürlich schauen wir auch auf die Zensuren. Das ist natürlich auch ein Stück weit ein Spiegel der Motivation, ist ganz klar. Aber wir handhaben das auch immer ein kleines Praktikum bei uns. Und uns ist erstmal wichtig, dass jemand für den Beruf brennt und mitmachen möchte. Grundsätzlich glaube ich einfach auch, und das ist die Vorstellung, oder das ist meine Vorstellung, dass die heutige Jugend natürlich alle mit der Digitalisierung und mit der Technik viel stärker aufwachsen. Also für die ist das viel selbstverständlicher, mit Technik zu arbeiten. Ich denke, da brauchen wir auch in der Richtung wahrscheinlich gar nicht so viel Angst haben. Aber was natürlich angeht von der Bildung her, müssen wir natürlich alles, wenn wir von Vollautomatisierung sprechen und wie wir es bei uns auch im Unternehmen haben, dass wir also die Mitarbeiter ins Büro ziehen und dort andere Tätigkeiten haben, die sind auch an vielen Stellen dann anspruchsvoller. Da müssen wir einfach die Jugend auch motivieren dazu. Und das meine ich auch damit, dass wir das schaffen wollen, den Tischler auch als zum Beispiel, also für mich jetzt den Tischler als Berufsbild halt auch modern darzustellen und eine Perspektive zu sein, dass man auch den Jugendlichen einfach zeigen, dort kann man sich ausleben und kann auch in der Gesellschaft, hat man auch ein positives Bild dann davon und es ist nicht vielleicht der Handwerker, der Handlanger oder so. Nee, wir sind die Handwerker, wir sind die Individualisten. Ja? Beantwortet das so ungefähr?
Ja, zum einen sprechen Sie jetzt ja immer die gut motivierten Schüler an, aber nicht die Schüler, die sagen, mit Wissen ist sowieso für mich nicht so richtig was. Schule will ich gerade so sehen, dass ich die um die Runde kriege und dann später könnte ich mal was Handwerkliches, was Körperliches machen. Das heißt also so irgendwo was hochschleppen, was umpacken oder sonst da was. Also diese Schüler haben wir ja. Und jetzt ist die Frage, wo sollen die hin? Bei Ihnen könnte da wahrscheinlich nicht so gut anfangen.
Also da gibt es natürlich genug Berufe, wo das noch möglich ist. Also bei mir in der Bäckerei zum Beispiel geht das. Wir haben auch Leute, also wir haben vom Ingenieur, der jetzt in der Lebensmittelüberwachung ist, bis zum Hilfsbäcker alles ausgebildet. Ich habe weit über 25 Lehrlinge ausgebildet in der Zeit, seitdem ich selber selbstständig bin. Wir kennen da alles. Es ist so, dass wir natürlich auch mit diesen etwas schwächeren Schülern durchaus was anfangen können, solange die sich an andere Möglichkeiten halten, dass sie pünktlich sind, ehrlich, zuverlässig und so weiter, dann funktioniert das. Und da wird es auch in absehbarer Zeit noch genug zu tun geben. Aber nicht nur. Wir brauchen natürlich genauso die anderen, die später auch mal einen Meister machen können, Betrieb übernehmen können, weil sonst fällt uns das auch auf die Füße. Und das ist ja im Augenblick gerade in der Bildungsdiskussion das große Problem. Wo kriegen wir auch qualifizierte Leute her? Die nicht so hochqualifizierten, die haben im Handwerk einen Platz. Es gibt ja da auch Berufe, die tatsächlich eine etwas abgeschwächte Ausbildung, bei uns hieß das mal Backwerker, zu DDR-Zeiten hieß das Teilfacharbeiter. Sowas gibt es noch. Und die haben durchaus eine Chance im Leben und bekommen die auch bei uns. Und ich denke, da hat das Handwerk viel Möglichkeiten, die auch unterzubringen. Aber, das betone ich ausdrücklich, nicht nur. Weil die werden alleine natürlich nicht reichen, um die Betriebe zu halten. Und deswegen ganz klar auch die Maßgabe, es muss nicht jeder ein Mathe-Genie sein, aber ein bisschen was auf der Kirsche haben, schadet nichts. Zumindest ein bisschen logisch denken können.
Ja, mir wäre es auch wichtig, die Frage dann anders zu formulieren. Also ich möchte nicht, was fangen wir mit den Menschen in Zukunft an, sondern ich würde lieber die Frage so stellen, wie schaffen wir es alle genau dahin zu bringen. Das heißt, ich möchte nicht gerne da drin verharren, dass wir einfach sagen, es gibt Menschen, die wenig motiviert sind, die nicht so intelligent vielleicht sind. Das vielleicht irgendwo geht schon für mich in Richtung Vorurteil, dass das gar nicht schaffbar ist. Aber wir müssen dort in die Bildung wirklich rein überlegen, wie schaffen wir das, alle Jugendlichen, alle Kinder mitzunehmen, egal aus welchem sozialen Stand sie halt kommen. Und das sind für mich die Fragen und die Überlegungen, die da zu tun sind und nicht zu überlegen als erstes, was werden wir mit denen machen, die nicht motiviert sind.
Ja, also ich denke auch unser erster Ansporn sollte es natürlich sein, alle Schüler dort mit auf den Weg zu nehmen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, es geht eben auch darum, in der Bildung hier Akzente zu setzen und hier eine gewisse Zukunftsfähigkeit zu erwirken, sodass die nächste Generation schon kommt und hier affin ist und weiß, wofür sie diese digitalen Mittel nutzt und auch Digitalisierung, Automatisierung, da erlaube ich mir jetzt kein Urteil an der Stelle. Das sollte natürlich das oberste Ziel sein. Aber es ist auch klar, ja, es wird sicherlich nicht jeder mit auf dieser Reise mitkommen. Herr Ammer, ne, Sie sagen es schon die ganze Zeit, ja, das kann sein, ich bin kein Bildungsexperte, da erlaube ich mir jetzt kein Urteil, aber das kann natürlich sein, dass nicht jeder mit auf diese Reise mitkommt. Aber ich denke, und das ist in Teilen eine Grundangst, die hier in dieser Diskussion so ein bisschen mitschwingt, da sollten wir uns keine Angst machen, denn ich habe ja auch gesagt, Digitalisierung bedingt ja auch neue Geschäftsmodelle. Und dort, wo neue Geschäftsmodelle entstehen, entstehen ja einfach auch Wege, über die wir noch nicht nachgedacht haben. Dort entstehen auch Jobs, über die wir vorher noch nicht nachgedacht haben. Und wir haben gesehen jetzt im Handel, in der Branche, in der ich jetzt tätig bin, sehen wir auch, da sind in der Logistik ganz viele neue Jobs entstanden. Da kann man diskutieren, wie gut die Jobs sind, aber es sind eben Jobs da. Und wir haben es in Leipzig gesehen, was da alles entsteht. Und das sind auch, ich sage das trotzdem, das sind auch gute Jobs und ich möchte auch keine Diskussion haben über die Wertigkeit einer bestimmten Tätigkeit. Ich glaube, das wäre falsch. Und das wäre auch im Rahmen dieser Diskussion wirklich falsch. Und das brauchen wir auch nicht, so eine Diskussion. Das wäre auch wirklich fair am Platz. Aber eben, und ich denke, das sehen wir auch. Denn ich möchte ganz ehrlich, wenn ein Handwerker zu mir kommt, ich möchte trotzdem, dass ein guter Handwerker kommt. Also ich möchte eigentlich nicht, dass zu mir ein Handwerker kommt, der irgendwie die Rohre nur so halb zusammenbringt. Also das will niemand. Ne? Und ich denke, wir werden trotzdem die Jobs haben und wir werden auch sehen, es werden immer wieder neue Möglichkeiten entstehen für Jobs und dort werden auch die Leute unterkommen. Ist sicherlich eine Entwicklung, die die Zukunft uns zeigen wird und bringen wird, aber ich denke, wir sollten diese Angst, sie ist nicht ganz begründet.
Also doch eher die Zukunft, in die Zukunft und chancenorientiertes sehen, wie
immer.
Die Ängste.
Natürlich.
Wir hatten jetzt ja schon die ein oder andere politische Forderung in Richtung Bildung und in Richtung auch Schule. Ich frage jetzt noch mal so auch an die Handwerker, was sie denn noch so als Wunschliste an die Politik hätten, gerade in dem Bereich.
Naja, im Augenblick sind wir ja alle so, dass wir sagen, 50 Megabit pro Sekunde muss überall anliegen und das, wenn es geht, nächste Woche. Das sehe ich schon noch als großes Problem. Und gerade wenn man sich in Sachsen die Landschaft anguckt, auch die Art und Weise, wie jetzt die Fördermittel abgerufen werden von den Kreisen, es ist ja wieder Landkreis- oder Städtepolitik sogar, so da gibt es da schon große Probleme. Jetzt können wir natürlich alle über Digitalisierung und über die Folgen davon reden, aber wenn die Netze nicht da sind, dann wird das alles nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen das natürlich genauso. Und hier ist die Politik gefordert. Das können wir als Handwerker nicht beeinflussen. Und wenn ich so wie bei mir am Ort jetzt das tolle Vectoring gekriegt habe und ich habe eben eine Upload-Geschwindigkeit da, die ist also sowas von unterirdisch, das geht gar nicht, dann frage ich mich, was das soll. Das ist nie zukunftsfähig. Und hier wird viel geredet von der Politik, es wurde viel Geld zurechtgestellt und wir in Bautzen, wir haben da glaube ich sogar Schwein, weil unser Landkreis da im Augenblick richtig viel Geld verbuddeln will.
Hauptsache sehr viel Geld bekommen.
Hauptsache wir finden die Firmen, die so einbuddeln, aber da sieht es ja woanders ganz drüber aus und dann können wir diese Diskussion natürlich spätestens da beenden, wo es um Datenmengen geht.
Okay. Herr Deutschmann, Ihre Wunschliste.
Meine Wunschliste, ich bin immer wunschlos glücklich, ne? Was uns beschäftigt hat, ist, oder die letzte Zeit ist ganz einfach, als wir das angegangen sind, ist das Thema der Fördermöglichkeiten. Dort genieße ich natürlich das Sein der SAB und die Fördermöglichkeiten, die es generell gibt. Aber zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung sind dort die Mittel immer recht beschränkt. Also das ist das, was uns in den letzten Jahren ein bisschen da das schwer getan hat, weil sobald man Software einkauft und sich gerade darauf auch die SAB Wert drauf legt, bei der Förderung ist auf den individuellen Softwareentwicklung, da sind die Budgets sehr begrenzt, mit denen man eben halt kaum was anfangen kann, um da was um die Runden zu bekommen oder was Neues überhaupt zu entwickeln. Das ist das, was uns etwas schwer gefallen ist. Es denke, auf der anderen Seite hat uns jetzt in die Karten gespielt, dass der Herr Dobrindt 2015 das BIM für Deutschland festgelegt hat, dass ab 2020 also nur noch nach BIM gebaut werden soll und darf in den öffentlichen auf den öffentlichen Baustellen. Das hat jetzt uns Wind unter die Segel gegeben, dass das merken wir jetzt ganz stark, dass man sich viel mehr damit mit dem ganzen Thema beschäftigt und das halt gerade bei uns auf das Konto ein, weil wir da überlegen, wie wir halt auf den Baustellen oder bis zu den Baustellen viel effizienter hinkommen. Bisher war es halt so, dass wir oftmals sehr viel Aufwand betrieben haben mit unseren Konstruktionen, aber noch nicht so richtig die Effizienz dann abgeflossen ist, weil die Gewerke, die mit auf der Baustelle waren, das gar nicht leisten konnten. Oder wenn wir dann auf das Thema Planung kommen und die gern auch bezahlt haben möchten, dann ist es dann ganz oft dann doch nicht mehr so wichtig, dass man da was tut und da war die Qualität eigentlich doch immer ganz toll. Und das sind so die allgemeinen Themen, die ich mir halt wünsche, dass wir ein bisschen Leichtigkeit in die ganze Sache bekommen, ein bisschen Geschwindigkeit da reinbekommen, dass wir da keine großen Mythen, aber eben auch keine Dämonen halt besprechen. Und dass wir jetzt gerade im Thema BIM, das wünsche ich mir für uns Handwerker, ein bisschen Geschwindigkeit reinbekommen, um einfach effizient auch auf den Baustellen arbeiten zu können.
Dann wird vielleicht auch der Flughafen Berlin-Brandenburg irgendwann mal fertig.
Das, ja, das wird eben immer so als das maßgebliche Beispiel so genommen. Aber da spielt natürlich ganz viel vornherein mit, um das ganze Thema Planung, so ein Projekt überhaupt zu entwickeln, diese ganze Zeitspanne, diese ganzen Veränderungen im Zeitrahmen, was der Flughafen da auch mitgemacht hat. Da ist es immer so einfach, sowas als Paradebeispiel halt zu nehmen. Wir sehen es halt auch bei uns auf kleinen Baustellen, dass die Durchgängigkeit der Informationen und der Daten halt sehr hilfreich wäre.
Na, kommen Sie vor.
Hallo, wir kennen uns ja mittlerweile schon, aber was hier ganz toll fehlt, und das müssen wir alles machen, Kretschmer, habe ich das ein paar Mal schon gesagt, vor 5 Jahren ging das gar nicht. Wichtig ist eins, die Meisterpflicht im Handwerk. Und das fehlt. Das ist wichtig. Alles. Und ich, entschuldigen Sie mir noch ehrlich, der Tischlermeister, die sind wirklich bei Ihnen, wie gesagt, Technik ist ganz wichtig. Wirklich, du kannst wirklich heute Sachen voll elektronisch einen Tisch, einen Schrank bauen. Aber es geht's los. Wir reden mal von einer Vitrine. Jetzt sagen Sie mal Ihren Mitarbeitern, repariert man mal die alte Vitrine. Da brauchen Sie Handtechnik. Also ich bin der Meinung, ich hätte einen Maurer hergemusst, einen Fliesenleger oder einen Dachdecker. An Ihrer Stelle, müssen wir sagen. Ja, und das zu kontrollieren. Also ganz wichtig ist, die Meisterpflicht, das müssen wir noch immer im Handwerk, jetzt gerade, wo Wahlen wieder kommen, jetzt werden sie wieder schlau und wollen natürlich uns Glück holen. Aber die müssen auch die anderen 4 Jahre an uns denken. Ne, das muss ich mal sagen. Weil ich denke an Leipzig, an den Fliesenleger, das hat der Herr Schröder gut hingekriegt. Wir haben eine Klasse mit 4 Lehrlingen im Fliesenhandwerk. Schande. Früher waren es Haufen. Und das ist deswegen, weil ja die Meisterpflicht in Fliesenleger abgeschafft worden ist. Und wenn wir so weitermachen, ist das dann überall das Gleiche. Und über das Handwerk brauchen wir uns nächste Zeit keine Angst machen. Ich bin 1986, habe mich selbstständig gemacht als Dachdecker mit der alten Trabant 500 und der alten Framo. Ich wurde dort hausiert, ich bin gar nicht aufs Dach gekommen. Ich habe nur Essen und Trinken gekriegt, weil die froh waren, dass ein Dachdecker kam. Und die Zeit, das muss ich allen sagen, wenn der Politik versagt, wird das wieder so kommen. Dann nimmt ein Handwerker 150 bis 200 Euro. Das sage ich euch. Darum, die Politik muss reagieren. Meisterpflicht und eins muss aufhören, nicht alle ins Studium jagen. Wir haben das große Glück, früher habe ich meine Kinder gesagt, oh, hast du 20 Ostmark oder D-Mark, sage ich, Junge, geh nach Milka auf den Rummel, ich will mein Angebot fertig machen. Was machen wir heute, weil es uns so gut geht? Wir schicken erstmal unsere Kinder 2 oder 3 Jahre zum Master oder zum Böttcher. Und wenn sie mit jungen Mann reden, was willst du mehr? Na, das sehe ich mal noch. Ich will erstmal Praktikum, mal sehen, was wird. Und das kann es nicht sein. Damit machen wir unsere Gesellschaft kaputt. Wir brauchen hochintelligente, wir brauchen aber auch weniger intelligente. Das ist ein Thema. So mancher Maurer etc. können auch die etwas weniger. Man muss natürlich eins machen, man muss Quadratmeter, Kubikmeter, sowas sollte man rechnen können, dass man eine Dachfläche einteilt. Wir brauchen nicht die Hochintelligenten. Und Deutschland ist nach dem Krieg nicht mit den ganz Intelligenten aufgebaut worden. Das waren Trümmerfrauen und Leute, die aus dem Kriegsgefangenschaft kamen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind manchmal viel weit weg von das muss ich jetzt mal sagen. Also, und wie gesagt, Sie haben vollkommen recht, aber ich hätte einen Dachdecker oder einen Maurer, denn auch bei einem Bäckermeister, ich stelle mir eine Torte schön herstellen. Das Klöbel kann auch keine Maschine, die müssen schön dekoriert werden. Aber bei einem Tischler, eine Türe, das kannst du alles voll automatisiert machen. Aber wehe, ich komme jetzt mit einer alten Vitrine oder mit einer alten Schranke, kleben Sie mir mal die Ecke rein. Da sagen deine Jungs, oh Scheiße, wie machen wir das? Weil die das nicht mehr wissen. Das wollte ich bloß sagen.
Sehr gut, danke. Das ist doch mein. Vielen Dank für diese klaren und eindeutigen Wünsche auch. An die Politik. Meisterpflicht ist auf jeden Fall wieder ein Thema, was sehr stark in der politischen Diskussion wieder angekommen ist.
Ja, vielen Dank für das eindringliche Statement nochmal. Ich denke, da gibt es Dinge, die sich hier auch überschneiden. Zum einen, Sie haben es ja gesagt, Meisterpflicht, das ist eine Bildungsfrage. Ne? Und natürlich muss nicht jeder an die Uni gehen, und studieren. Ich denke, das soll auch gar nicht das Ziel sein. Und um nochmal den Bogen zurück zur Digitalisierung zu schlagen. Digitalisierung heißt ja auch Geschäftsmodelle neu entdecken, Prozesse neu entdecken. Und wie geschickt ich bin, das ist eine individuelle Frage. Ich denke, das wird in der Berufsschule geklärt, das wird dort gelernt. Und wenn man dort schon zeitig an die Digitalisierung zum Beispiel auch herangeführt wird, Heißt das ja auch, dass jemand, der geschickt ist, auch in Zukunft seine Leistung an den Mann oder an die Frau bringen kann. Und das darf man nicht vergessen. Deswegen schließt sich das auch nicht ganz aus. Und Digitalisierung heißt ja auch nicht, dass jetzt jeder zum Studium gehen soll. Und nicht jeder, der früher einen Meister gemacht hat, macht jetzt einen Bachelor oder macht jetzt einen Master in irgendwas anderes. Das heißt es nämlich nicht, sondern wie ich es vorhin gesagt habe, es ergänzt uns. Und die Leute, die was gut kennen, können, werden an den Stellen, wo sie das können, weiterhin auch in Zukunft ergänzt werden. Und die werden auch in Zukunft weiterhin dieses Handwerk machen können. Und die sollen das ja auch tun, denn es wird gebraucht, ganz klar.
Frau Vogt. Mein Name ist Kerstin Vogt, ich bin Metallblasinstrumentenbaumeisterin und ich pflichte Ihnen bei Einführung der Meisterpflicht, um die Qualität des Handwerks zu erhalten. Aber wie kommt die Qualität überhaupt an die jungen Leute oder wie interessieren wir junge Leute für einen attraktiven Handwerksberuf? Zum einen natürlich durch unsere handwerklichen Fähigkeiten, die wir in die nächste Generation weitergeben, aber es muss auch in der theoretischen Ausbildung ein Wandel stattfinden, denn es nützt uns nichts, wenn die Schüler in der Mittelschule oder im Gymnasium an Digitalisierung herangeführt werden und dann ein scharfer Bruch in der theoretischen Ausbildung stattfindet. Wir werden sicherlich einen Meister, der jetzt schon 30 Jahre im Geschäft ist und alleine kämpft, schwerlich in die Digitalisierung bringen. Aber wir werden vielleicht seinen Nachwuchs dort reinbringen. Und es gelingt uns nur, indem wir eben auch die theoretische Ausbildung und die praktische Ausbildung modernisieren. Und ich denke, da ist es in den letzten Jahren ganz viel im Argen. Das haben wir nicht mitgezogen mit dem, was die äußeren Anforderungen an uns als Handwerksmeister, an Betriebsinhaber führen. Wenn ich technikaffin bin, ist es für mich sicherlich ein kleineres Problem, Technik, Digitalisierung in mein Unternehmen zu bringen. Bin ich es aber von Haus aus nicht, bin ich doch eher der Handwerker, dann muss ich auf andere Art und Weise an die Digitalisierung herangeführt werden, die zwangsläufig uns ereilen wird in jedem Gewerk.
Aufgabe der Politik oder Aufgabe des Berufsstandes?
Beides. Ich denke, zum einen ist es natürlich, liegt es an den Berufsständen, dafür zu sorgen, dass die Ausbildung mit der Entwicklung der Gesellschaft standhält. Zum anderen sehe ich aber auch den Auftrag an die Politik, die entsprechenden Ausbildungsstätten so auszustatten und auszurichten, dass das, was gefordert ist, auch geleistet werden kann. Das betrifft zum einen die technische Ausstattung, es betrifft aber zum anderen natürlich auch die mentale Ausstattung, also Lehrkräfte etc.
Ja, da haben wir ja vom Handwerk gerade in den letzten Jahren doch eine ganze Menge Arbeit vor uns gehabt und haben auch zum Teil Erfolge geschaffen. Also wenn man denkt, alleine die Seite Berufspraktika, verpflichtende Berufspraktika in Schulen, wir haben es gefordert in allen Schulformen. Im Gymnasium bleibt es freiwillig. Schade. Ich denke, es ist auch genauso wichtig, dass man verpflichtende Berufs- oder praktische Praktikas für Lehrer einführen würde, weil wie soll ein Lehrer einem Kind erzählen, was bei einem Tischler passiert, wenn er nie selber da gewesen ist? Also auch dort, denke ich, sind Reserven, die man erschließen müssen. Wir werden gucken, was aus dem Berufsschulnetzplan wird. Wo werden denn unsere Berufsschulzentren stehen? Werden sie wieder alle in den drei großen Städten stehen? Werden wir alle vom Land da rein müssen? Werden wir es schaffen, lieber ländlichen Raum zu fördern? Und ich glaube, wir müssen dort wirklich gucken, wo steht die beste Hardware, die Software. Also die Lehrer, die müssen dann vielleicht auch mal von Dresden mit der S-Bahn bis Bautzen fahren. Auch das soll ja zu überleben gehen. Also ich denke, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und unsere Betriebe fit zu machen, da sind wir gefragt, natürlich. Und heute ist es eben auch nicht mehr so, dass eine Backstube in eine alte Tropfsteinhöhle ist, wo der Meister da von oben bis unten schweißgebadet backt, sondern auch da sind ja die digitalen Geschichten voll eingezogen. Also es gibt eigentlich schon kaum noch eine neue Maschine, die nie einen Farbfernseher drin hat. Und insofern denke ich, sind wir auch gefordert, das nach außen zu tragen, wie sich Berufsbilder, wie sich das verändert hat. Machen wir wahrscheinlich, gebe ich Ihnen komplett recht, viel zu wenig. Der rosarote Blick durch die Brille auf das so schöne alte Handwerk ist ja so nicht mehr, sondern wir sind ja schon viel, viel moderner geworden. Und darüber mehr zu sprechen, ist Aufgabe des Handwerks, aber die berufliche ja, Neigung der jungen Leute zu wecken, das ist Aufgabe der Bildungspolitik. Und da haben wir im Land bestimmt noch ein bisschen was vor uns, aber ich muss da ehrlich sagen, unsere Ministerin ist da schon auf unserer Seite und wir hoffen, dass wir da hier noch einiges erreichen können.
Vielen lieben Dank, Herr Ermer. Ich glaube, das ist ja schon fast ein gutes Resümee auch gewesen, mit einem Blick auf die Uhr. Und Herr Köhler hat mich, glaube ich, auch schon, wir sind jetzt schon 8:45, sind wir gut im Plan? Wir sind gut im Plan. Sollen wir noch eine Runde machen? Hat jemand noch eine Frage? Ist noch was offen geblieben? Ich frage mal so in die Runde. Dann ist das nicht der Fall. Dann danke ich Ihnen für diese Runde, für Ihre Beiträge, für Ihre Statements, für Ihre Standpunkte. Ich bedanke mich für Ihre Statements, Ihre Punkte, die Sie eingebracht haben. Wenn ich das jetzt mal so, ich habe mir so ein paar Sachen mitgeschrieben. Wir wollen natürlich auch die kulturelle Identität des Handwerks erhalten, trotzdem auch den Spagat zur Digitalisierung natürlich nutzen und schaffen, also Digitalisierung in diesem Zusammenhang auch als was Positives sehen. Die Emotionalität der Produkte hatte mich, Herr Deutschmann, Sie hatten es gesagt, die Emotionalität der Produkte muss erhalten bleiben. Das ist, glaube ich, auch ein Pfund, der gerade in der Zukunft wichtig ist, um nicht immer nur von dem Schreckgespenst Digitalisierung zu sprechen. Wir haben einige Hausaufgaben im politischen Bereich mitbekommen, was natürlich ganz oben an das Thema Meisterpflicht steht, aber auch die Ausstattung von Schulen, die Ausbildung generell, auch die Werthaltigkeit der dualen Ausbildung wieder hervorzuheben und ja, andere, ich sag mal, strukturelle Themen, Breitbandausbau, Fördermöglichkeiten, Planungssicherheit oder Effizienz in der Planung herzustellen. Das sind, glaube ich, auch alles Themen, die ja, die politische Seite, da schließe ich mich jetzt mal mit ein, heute mitnehmen, Herr Ermer natürlich auch mit. In diesem Sinne möchte ich nochmal sagen, herzlichen Dank. Sehen wir die Digitalisierung als große Chance für die Zukunft an, lassen wir trotzdem den Menschen nicht außen vor. Und in diesem Sinne bedanke ich mich, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und gute Gespräche hier bei der Denkfabrik. Danke.